Danke, Vater im Himmel, für deine Güte und Treue und dass du in deiner Planung gar keinen Fehler gemacht hast, sondern dass alles, was du geplant hast, durchdrungen war mit deiner Gerechtigkeit, deiner Heiligkeit, mit deiner Güte. Es ist der Feind unserer Seelen, der Feind unseres Lebens, der all das Gute genommen hat und total verbogen hat und versucht kaputt zu machen, all das, was du positiv gemacht hast. Wir wollen das Geschenk der Ehe und Familie und das Geschenk der Gemeinde, die so eng miteinander verbunden sind, wir wollen diese Geschenke so aus deiner Hand nehmen, wie du sie ursprünglich gemeint hast. Und wir wollen, Herr, auch lernen, mit diesem wunderbaren Geschenk richtig umzugehen. Nicht nur das Geschenk unserer Sexualität, sondern das gesamte Geschenk des Familienlebens und des Gemeindelebens. Präge uns durch dein heiliges Wort. In Jesu Namen. Amen. Ich denke, es liegt auf der Hand bei jedem dieser Themen, dass man weit mehr darüber sprechen könnte, als wir bisher gesprochen haben. Jedes Thema ist ein Riesengebiet und wir kommen auch jetzt zu dem Gebiet der, wenn ich das sagen kann, Jüngerschaft. Was ich dachte am Tag, als unser zweiter Sohn, der erste war, der heiratete, könnte man das unterklappen? Dieses runterklappen. Das Ding. Könntest du das runterklappen? Ja. Dass an dem Tag der Hochzeit unseres zweiten Sohnes, war ich da auf der Hochzeit und dachte, wow, das ist Erfüllung. Wir haben unseren Sohn erzogen, sodass er die Ehe gründen kann im Herrn und die Kinder, die sie bekommen, im Herrn erziehen, für den Herrn erziehen. Das heißt, Kindererziehung ist, wenn ich das sagen kann, Jüngerschaft mit Kindern. Jüngerschaft ist Erziehung mit Kindern Gottes. Die beiden decken sich in vieler Hinsicht und ich denke, es ist völlig falsch zu denken, sie wären grundsätzlich anders als das Anleiten von diesen neuen Kindern, die Gott uns geschenkt hat. In der Kindererziehung in der Familie, da ist auch ein großes Gebiet der Not vorhanden in vielen Ehen und Familien. Ich preise den Herrn für gute, wunderbare Erziehung, die ich hier in der Auswirkung gesehen habe und in euren Kindern. Ich bin so froh, mit einigen Familien zusammen zu sein und ich merke, wie ruhig, wie freundlich, wie höflich, wie positiv es ist, diesen Umgang, den ihr habt mit euren Kindern. Preis den Herrn. Das ist ein großes Geschenk, ein großartiges Geschenk. Und ich denke, ihr alle freut euch auch, dass es so ist, dass Gott euch Kinder geschenkt hat, wo das der Fall ist und dass auch Gott es positiv erlaubt und ermöglicht in eure Situation. Aber es gibt viele, viele Familien, wo da es ein großes Problem gibt in der Erziehung der Kinder. Und wir werden innerhalb der nächsten paar Stunden, heute jetzt und auch morgen Vormittag, ein bisschen mehr darüber sprechen, über dieses Gebiet der Erziehung der Kinder, um etwas ausführlicher zu sein. Und ich habe alle meine Bereiche mit dieser Überschrift: Liebe sie durch. Liebe die Kinder durch Gebet, erstens. Liebe die Kinder durch Gebet für sie und mit ihnen. Jacob und Sandy sind schwanger. Und Jacob und Sandy haben wenig Babyerfahrung. Und ich habe zu ihm gesagt, was wir auch gerne gemacht haben in den späten Wochen der Schwangerschaft, dass ich mich hinlege mit meinem Mund neben dem Bauch meiner Frau und habe gebetet für das Kind, das kommt, laut gebetet. Und dass das Kind mich beten hört, dass wir an das Kind denken, dass ich meine Frau dort berühre und sage, oh Herr, bewahre du dieses Kind, das unterwegs ist. Es ist nie, nie selbstverständlich, dass ein Kind gesund zur Welt kommt. Es ist immer ein großes Vorrecht von Gott, wenn Gott uns Kinder schenkt. Und die, die er uns schenkt, schenkt er so, wie er sie haben will. Wir haben 7 Enkelkinder, 1 beim Herrn. Das 2. Kind von unserem ältesten Sohn, Isabel, kam auf die Welt und ich sollte eigentlich in Rehe auf der KFG-Tagung vor Jahren gewesen sein und musste absagen, weil das kleine Kind auf die Welt kam am 16. November. Das war gerade die Tage vor KFG und da hatten wir, anstatt die große Freude, sie zu empfangen und uns zu freuen mit ihnen, wenige Minuten, vielleicht eine Minute nach der Entbindung ist sie gestorben. Sie hatte kein Gehirn. Anencephaly heißt das und kein Schädel, kein Gehirn und konnte nicht überleben außerhalb vom Mutterleib. Das war uns eine große Not, aber wir lernten viel über das Gebet. Viel über das Flüchten hin zu Gott, über das Gebet. Ich habe, so wie Onkel Ernie sagt das immer so schön, in Amerika kann man beim Fahren beten, in Deutschland muss man beim Fahren beten. Und ich denke, ähnlich gilt es für die Kindererziehung. Vor dem Kinderkommen konnte man beten, nachdem Kinder da sind, muss man beten. Also wenn man oft gedacht hat, die Kinder sind eine Gabe vom Herrn, oft dachten wir am Anfang, dass es eine Gabe war, die uns verrückt macht. Oder wir sind verrückt oder wir waren schon vor dem sie kamen verrückt und wussten es nicht. Auf alle Fälle, die Erziehung brachte vieles ans Licht bei uns. Und oh, haben wir gebetet dabei. Gebetet für die Kinder, auch gebetet mit den Kindern. Wie viel Mal muss ich hören, dass Familien nicht mit den Kindern beten? Wie wichtig ist es, dem Kind das Beten beizubringen? Und auch, dass wir das tun für sie die ganze Zeit, dass sie wissen, wir beten mit ihnen und für sie. Unser ältester Sohn ging auf die Marinenakademie, 4300 Studenten und nicht natürlich wie die Sonntagsschule. Das ist eine Militärakademie. Und wir haben Sturm gebetet. Es kommt der erste Anruf am Wochenende. Wir haben fast jeden Samstag mit ihm telefonisch gesprochen. Und der erste Anruf kam. Und er sagte irgendwann mal in dem Gespräch, Vater, darf ich dich bitten zu beten für? Dieser Satz war mir genug. Wenn meine Gebete ihm wichtig sind, dann geht's gut dort. Er hätte mich nicht gebeten, für ihn zu beten, wenn er in Sünde leben wollte, wenn er abdriften wollte. Er hat mich gebeten zu beten, weil es ihm wichtig war, dass er Gottes Willen erkennt und tut. Die Angelegenheit weiß ich nicht mehr genau, ist mir total entfallen. Aber die Tatsache, dass er mich gebeten hat, für ihn zu beten, war mir lebenswichtig und beruhigte mich und wir beteten Sturm. Und er war der bestellte Autofahrer vom U-Boot, weil er nicht trank. Er war zuständig für Anbetung, für Bibelstunden und Gottesdienste im U-Boot, weil er gläubig ist und hatte einiges mitgenommen. Papa, was kannst du mir zusammenstellen, dass ich das machen kann im U-Boot? Und ich habe eine ganze Menge von Büchern, christlichen Büchern und so zusammengestellt, die er dann mitgenommen hat. Dass unsere Kinder diese Leidenschaft, die der Herr uns gegeben hat, auch mitbekommen, mit ihnen für sie beten. Und ich denke noch etwas, ich unterrichte diesen Kurs Prinzipien und Praxis des Gebets und eine Aufgabe haben die Studenten, sie müssen pro Woche eine Stunde mit jemandem am Stück beten. Also eine Sitzung müssen sie zusammensitzen oder stehen oder gehen, mir ist egal, aber sie müssen eine Stunde beten. Nicht mit der Stoppuhr gecheckt, nicht gesetzlich und es wird auch nicht, gehört auch nicht zur Note. Sie werden nicht dafür benotet, aber es ist eine Aufgabe. Ein Mädchen im Unterricht, sie war 20, kam zu mir, nachdem ich das erklärt habe in der ersten Stunde, und sie sagte: Roger, wie wär's, ich bete mit Lene, eure Tochter. Ich wollte sie fast auf der Stelle umarmen. Ich sagte: absolut, toll, herrlich. Und so ist jede Woche unsere 13-jährige Tochter ins Studentenwohnheim gelaufen, um mit Susi zu beten. Nun, wer hier ist und sich erinnern kann an das Leben mit 13 und weiß, wie man gedacht hatte über ein 20-jähriges Mädel, was hat Lene gedacht, als sie ins Studentenwohnheim kam zu Susi? Oh, schaute hoch auf Susi. Und das ganze Jahr haben sie zusammen gebetet. Susi ist jetzt Missionarin in Argentinien, heiratete einen Argentinier und ist dort und war neulich bei uns zu Besuch, bevor sie nach Argentinien zogen, sie und ihr Mann Diego, und Lene kam. Oh, die Umarmung, das hättest du sehen sollen. Sie haben ein freundschaftliches Leben geschlossen und unsere Tochter ist seit der Gebetserfahrung ganz, ganz leidenschaftlich in ihrem Gebetsleben mit dem Herrn. Das heißt, wir beten mit ihnen, wir beten für sie und bei jeder Gelegenheit versuchen wir sie auch dazu animieren, dass sie woanders beten, dass ihre Beziehung zum Herrn ständig wächst. Das ist das A und das O. Und ich denke dabei an den Vater, das väterliche Gebet von Hiob. Ein paar sind hier, die mich gehört haben in Erlinghausen, und ich redete von Hiob, Hiob Kapitel 1, wo Hiob für seine Kinder betete. Die Söhne pflegten einander zu besuchen, Hiob 1,4, und ein festliches Mahl zu bereiten, jeder in seinem Haus und an seinem Tag, und sie sandten hin und luden auch andere, auch ihre drei Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Wenn die Tage des Festmahls zu Ende waren, ließ Hiob sie holen und er heiligte sie. Er stand früh am Morgen auf und brachte Brandopfer dar für jeden von ihnen, denn Hiob sagte sich: vielleicht könnten meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt haben. So machte es Hiob alle Zeit, ein betender Vater. Er nahm es leidenschaftlich ernst mit dem Gebet. Und ich denke, wir Väter sollten hier bekannt sein dafür. Darf ich uns auch alle hier diesbezüglich ansprechen im Gebetsunterricht? Ich frage die Studenten auch zu berichten, wer hat dich bisher am meisten beeinflusst im Gebet? Und häufig ist es wie bei mir eine betende Mutter. Preis den Herrn für die betenden Mütter. Aber ich denke mit großer Freude an ein paar Studentinnen, die gesagt haben, es war mein betender Vater. Wo sind die Väter? Wo sind die Hiobs, die betenden Hiobs unter uns, die bei ihren Kindern und Kindeskindern und bei allen bekannt werden wollen dafür, dass sie betende Männer Gottes sind? Wir setzen durch unser Vorbild das Gebet den Kindern vor und prägen sie in ihrer Beziehung zum Herrn, indem wir für sie beten, indem wir mit ihnen beten, indem wir andere anregen, für sie zu beten. Es ist äußerst wichtig in dieser geistlichen Beziehung, dass die Kinder geprägt werden. Auch die wunderbare Geschichte natürlich von Hannah im Alten Testament und auch ihr Gebet für ihren Sohn, ihre Leidenschaft für den Herrn. Und Gott änderte das Leben eines ganzen Volkes durch die Gebete dieser einen Frau, die einen Sohn vom Herrn erbat. Schon bevor sie diesen Sohn bekam, gab sie diesen Sohn zurück an den Herrn und sagte, er soll dir sein ganzes Leben lang dienen. Und wo er entwöhnt wurde, etwa mit 3, heißt es in 1. Samuel, sie brachte ihn nach Silo in die Stiftshütte und er betete dort an. Er war 3. Warum hat er gewusst, was dort zu tun war? Wegen Hannah, die ihn geprägt hatte. Ähnlich wie Susanna Wesley 19 Kinder bekam und 2 davon mächtige Auswirkungen hatten in unserer Welt, John und Charles Wesley, John Wesley 225.000 Meilen rumgehopft auf einem Pferd und vielleicht 100.000 Predigten gepredigt hatte oder was weiß ich. Und zig Millionen Menschen in unserer Welt beeinflusst haben durch eine betende Frau, durch eine betende Mutter. Werden wir im Gebet wachsen? Und ich denke, das prägt auch unsere Kinder. Ich bin total geprägt von den Gebeten meiner Mutter. Stehe bestimmt heute Abend hier, weil meine Mutter gebetet hat. Dummheit, oh, Dummheit im Herzen als Junge. Und was der Herr mich bewahrt hat, weil meine Mutter gebetet hat. Und wichtig, oh, ich kann nicht sagen, diese Worte von Hiob sind so wichtig. Wichtig ist natürlich, dass wir beten für ihre physische Bewahrung. Aber weit wichtiger ihre moralische und geistliche Bewahrung. Die Strömungen da, die unsere Kinder ergreifen können und in die sie fallen können, dass sie wegkommen vom Herrn und die Gefahr. Unsere Tochter studierte in Paris am Sorbonne und Frankreich ist nicht das sauberste Land der Welt moralisch. Und ich, weil ich oft in Frankreich gewesen war, ihr habt keine Ahnung, wie ich Sturm gebetet habe, dass unsere Tochter moralisch bewahrt bleibt in Frankreich. Bete für die Kinder, für die moralische und geistliche Bewahrung. Denn lieber kommen sie heim ohne ein Bein, mit einem leidenschaftlichen Herzen für Jesus, als gesund nach Hause, aber in Sünde gefallen. Es ist wesentlich wichtiger, denke ich, dass wir für sie beten, geistlich. In der Kindererziehung kann man das, glaube ich, kaum überbetont werden und wird immer wieder vorkommen. Zweitens, schlage bitte 1. Timotheus 4, Vers 12 auf. 1. Timotheus 4, Vers 12, wo Paulus diese Worte sagte an Timotheus, und sie gelten auch für Eltern, niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Timotheus war vielleicht für unsere Begriffe ein Jüngling oder für die damaligen Begriffe, aber weißt du, diese Aussage, sei ein Vorbild, gilt für alle Eltern. Eine Aussage, vergiss das nie. Sie tun eher, was wir vorleben, als was wir aufsagen. Das heißt, das Vorbild, wenn ich die Computersprache hier nehmen kann, das Vorbild, das wir ihnen vorleben, stellt die Grundeinstellungen von ihrem Computerprogramm ein. Die Grundeinstellungen sind das, was wir tun. Wenn wir bei jedem Anlass beten, tendieren sie auch bei jedem Anlass zu beten. Wenn wir tendieren, Töpfe zu schmeißen, wenn wir streiten, werden sie tendieren, Töpfe zu schmeißen, wenn sie streiten. Denn sie kopieren das, was sie sahen an uns. Deswegen ist es wichtig zu wissen, jedes Wort, das wir sprechen, wird gehört. Jeden Witz, über den wir lachen, wird beobachtet. Alles, was wir tun, wird beobachtet. Meine Frau macht Stickereien und hat ein ganz kleines Bild einmal gestickt. Und darunter steht, kleine Jungs folgen mir. Und das ist ein Bild vom Vater mit dem kleinen Jungen an der Hand. Als Erinnerung an mich, ich werde beobachtet. Die Jungs schauen auf mich und werden geprägt von dem, wie ich rede, wie ich denke, wie ich handle. Bewusst das zu tun durch das Vorbild bedeutet, dass wir natürlich zum Herrn schreien und sagen, Herr, hilf mir, richtig zu denken, richtig zu reden, richtig zu handeln, sodass unsere Kinder, die uns die ganze Zeit beobachten, ein gutes Vorbild bekommen. Denn das prägt sie für ihr ganzes Leben. Niemand ist hier ohne diese Prägung. Alle von uns haben gewisse Prägung. Selbst wenn die Eltern starben und wir von anderen geformt wurden, wir wurden geformt, alle von uns. Unsere Kinder haben die englische Sprache von uns gelernt. Wir sprachen daheim Englisch und sie gingen in die deutsche Schule und so lernten sie natürlich Deutsch außerhalb vom Haus und Englisch bei uns. Also es war immer natürlich interessant, denn alle englischen Wörter, bis sie viel Kontakt mit anderen hatten, ihr ganzer Wortschatz war unser Wortschatz. Zu merken, wie wichtig das ist, dass wir richtig reden, dass wir richtig vorleben, was wir sind. Paulus in 1. Korinther 4,16, 11,1, Philipper 3,17, 1. Thessalonicher 1,16 und 2. Thessalonicher 3,Vers 9 sagt, werde meine Nachahmer. Wenn ich das euch zitieren kann, 2. Thessalonicher 3,Vers 9, nicht, dass wir kein Recht dazu hätten, sondern um euch an uns ein Vorbild zu geben, damit ihr uns nachahmt. Paulus lebte bewusst vorbildlich, weil er wusste, sie werden ihn kopieren. Er wird immer wieder wird nach ihm gefragt. Und so hat Paulus das immer wieder betont, das Bewusstsein im Vorbild. Eine Frage. Wie würden unsere Kinder unsere Vorbild werten? Ich denke, es wäre mal gut, auch eventuell, wenn blamierend, zu fragen, Sohn, Tochter, wie schätzt du mich ein im Vorbild? Habe ich das vorgelebt? Wie war ich dort? Wie war ich da? Nun, wenn du den Segen hast, so ein Kind zu haben, wie wir eine Tochter haben, sie hat es dir schon gesagt, schon längst. Unsere Tochter redet, sie ist hier in Deutschland auf die Welt gekommen und Gott hat sie gesegnet mit einer deutschen Freiheit in ihrer Rede, obwohl sie nur 3 waren, als wir Deutschland verließen. Sie hat eine der freundlichsten Arten, direkt zu reden, die ich je gehört habe. Papa, dein Mundgeruch stinkt. Und Papa, ich trage meistens, ich habe es jetzt nicht dabei, im Zimmer habe ich es, aber ich habe meistens diese kleinen Pfefferminz-Dinge und habe sie dabei. Papa, dein Mund. Also sie geniert sich überhaupt nicht, Dinge zu nennen, auch bei ihrer Mutter. So weiß ich, wie mein Vorbild bei ihr ankommt. Aber vielleicht ist dein Sohn oder deine Tochter nicht so frei in der Rede wie unsere Tochter und du weißt nicht ganz genau, wie du angekommen bist. Stell mal die Frage. Hat mein Gebetsleben dich positiv oder negativ beeinflusst? Wenn Studenten in der Klasse aus gläubigen Elternhäusern mir sagen, ich habe kein Gebetsvorbild gehabt, dann weiß ich, dass die Eltern, die bekannten, gläubig zu sein, eigentlich nicht gebetet haben mit den Kindern oder für die Kinder. Aber wo ein Kind sagt, ich komme jeden Morgen der Treppe runter, und da ist Mama auf den Knien oder da ist der Papa oder da sind beide auf den Knien, dann weiß ich, für mich wird gebetet. Also das prägende Vorbild, diese Tage in Brake, oh, da hat einer gesagt, mein Opa, der jetzt an den 90 ist, kann sich von den Knien nicht mehr erheben, wenn er betet. Aber er betete über alle Jahre auf den Knien. Und jetzt betet er immer noch auf den Knien, aber wenn er aufstehen muss, muss er klingeln und jemand muss kommen, um ihm zu helfen, wieder aufzustehen. Und er sagte, mein Vater kopierte das Vorbild des Kniens bei seinem Vater und ich bin auch dran, das Gleiche zu tun, sagte er. Ist das nicht herrlich? Nicht, dass ich denke, man darf nur im Knien beten, aber es war die Prägung. Er sagte, ich halte es in hoher Achtung, dass mein Großvater in Ehrerbietung vor Gott sich kniete und dort betete. Preis den Herrn für so ein feines, herrliches Vorbild über Generationen. Ich stand da und habe gesagt, welch einen wunderbaren Hintergrund in deinem Leben. Manche hier haben einen ähnlichen und ihr sitzt da und denkt, oh, Oma oder Opa oder Vater oder Mutter oder Onkel oder Tante, die vorgelebt haben. Das prägende Vorbild. Das dritte, was ich erwähnen würde, liebe sie durch Gebet mit ihnen und für sie, liebe sie durch ein aufrichtiges Vorbild und drittens, liebe sie durch Annahme und Bestätigung. Wie viel Mal im Neuen Testament bestätigte Gott uns, dass wir seine Kinder sind? 1. Johannes 3 und vielmals im ganzen Neuen Testament, er sagt, das sind meine Kinder. Ihr seid meine Kinder. Gott spricht uns an immer wieder als seine Kinder. Und eigentlich sollte keine Frage da sein. Ich habe heute von Römer 8 am Ende gesprochen, wo Paulus gesagt, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes in Christus Jesus. Also die Geborgenheit in Jesus, die Annahme. Wir sind verankert in Christus, festgebunden in Christus. Diese Position, die wir in Christus haben, und die Geborgenheit, die wir genießen, weil wir wissen, dass wir sein sind, unsere Kinder brauchen Annahme und Geborgenheit. Säuglinge haben zwei Ängste. Einmal die Angst vorm Fallen und einmal die Angst vor einem lauten Geräusch. Entschuldigung, einige Köpfe kommen hoch. Und Kinder erschrecken, wenn sie fallen. Der Kinderarzt in Stuttgart hat uns das gezeigt. Er hat die linke Hand hier gehalten und seine rechte Hand auf dem Bauch vom Kleinen und hat es hochgebracht und umgekippt. Und wo es nach hinten fällt, fällt nicht weit. Aber die Arme gehen hoch, wenn das Kind gesund ist. Das ist ein gesundes Zeichen, dass das Kind erschrickt. Und wenn ein lautes Geräusch gehört wird, die Arme gehen hoch. Wir haben zwei Ängste. Wisst ihr, das wunderbare, wunderbare deutsche Wort? Stillen. Wisst ihr, was das ist? Das ist eine herrliche Angelegenheit. Das Wort gefällt mir so sehr. Ich erkläre unseren Freunden in den USA diesen Begriff in deutscher Sprache. Die Mutter hält das Kind an die Brust, singt und verleiht dem Kind das Wissen, ich bin geborgen. Hier werde ich ernährt. Hier bin ich angenommen. Säuglinge brauchen diese Annahme zu spüren. Und diese Annahme nicht nur da, sondern in der ganzen Entwicklung brauchen sie diese Annahme zu spüren von uns. Und ich sagte auch schon mit unserer Tochter, dass ich das mache mit ihr, dass ich sie berühre und umarme, dass ich ihr ständig sage, wie sehr ich sie lieb habe. Und der Sohn in Taiwan, wir telefonieren mit Skype oder so und Papa, ich hab dich lieb. Die letzten Worte in jedem Telefongespräch, Papa, ich hab dich lieb. Deswegen, weil wir zigtausendmal ihm das auch gesagt haben. Wir haben auch unseren Kindern gesagt, wenn ihr versagt, wir werden euch trotzdem weiterlieben. Bitte komm. Und sag uns, rede mit uns über euer Versagen. Die Kleine lernte Auto fahren. Papa, du musst kommen. Papa, du musst kommen. Wohin? Ja, raus zum Auto. Ihr Ton hat viel gesagt. Ich lief zum Auto. Papa, da ist dieser große Container hier. Und ich wollte den Wagen umdrehen. Sie waren nur Wochen dabei zu fahren. Und sie sagte, Papa, ich berührte diesen Container. Oh, Papa, Entschuldigung. Und ich schaute den Container an. Kein Schaden. Ich schaute die Stoßstange an. Ich sagte, wo ist das? Sie sagte, hier. Ah, sagte du, das ist das Allerbeste, was dir je hätte passieren können. Weißt du das? Sie schaute mich ganz, ganz verdutzt an. Ich sagte, warum sagst du das? Ich sagte, weil du ohne Kosten eine herrliche Lektion gelernt hast, wie groß das Auto ist. Und es hat keinen Schaden am Container gemacht und keinen bedeutenden Schaden an der Stoßstange. Wie herrlich ist das? Preist den Herrn. Ich will sie nicht verstoßen, wenn sie einen Fehler macht. Ich habe im Zorn eines Abends ein Getriebe kaputt gemacht am Auto von meinem Vater. Also, wenn wir Väter werden und unsere Kinder Fehler machen, dürfen wir auch die Gnade weitergeben, die uns einst gegeben wurde von unseren Eltern. Damals durfte ich auch das Getriebe vorzahlen, natürlich. Annahme und Bestätigung durch Worte, durch Berührung. Und hier denke ich, die meisten, eventuell nicht alle, aber die meisten von euch wissen, dass ich darüber schrieb und das, was darüber geschrieben wurde in der KFG-Zeitschrift, ist auch runterladbar von der Webpage. Aber hier nur ganz kurz zusammengefasst. 1980 kam ein Anruf, kann ich mit dir sprechen? Ich will mir heute das Leben nehmen. Ich sagte, kannst du kommen? Ja. Eine Stunde später war sie bei uns in der Wohnung. Unter anderem, als ich dieses zerrüttete Menschenkind vor mir sah, fragte ich sie, hat dein Vater dir je gesagt, dass er dich liebt? Nein. Hat dein Vater dich deiner Mutter je gezeigt, dass er sie liebte? Durch eine Umarmung, durch eine Gestik, durch einen Kuss oder sonst wie? Nein. Das haute mich um. Und diese Frage stellte ich kontinuierlich über die nächsten 5 Jahre. Ähnliche Antworten bekam ich, fast identische in vielen Fällen. Nein, mein Vater hat mir nie gesagt, dass er mich liebt. Er hat mich nie umarmt. 1985 Juni war ich auf einer KFG-Tagung in Schenkenzell, Schwarzwald. 20 Brüder waren da. Ich sprach über persönliche Evangelisation und sagte, persönliche Evangelisation ist das Weitergeben der Liebe Gottes. Und meine Beobachtung, sagte ich an dem Tag, ist, viele hier im Land haben ein Problem, Liebe zu äußern, weil es ihnen so kärglich gegeben wurde, geäußert wurde. Viel Kritik, wenig Annahme, wenig Berührung, wenig Bestätigung, oft bedingte Liebe. Wenn du, dann ich. 2 Stunden später, nach einem schweren Gespräch mit vielen Tränen, hatten wir Pause. In der Pause kam einer zu mir und sagte, ich habe noch nie geweint. Ich habe keine Empfindungen. Ich bin Pastor, habe Beerdigungen, halte Beerdigungen, aber ohne Tränen, ohne Mitleid. Ich spüre nichts für Leute. Es tut mir leid eigentlich. Eine Woche später waren wir in den Staaten. Ich predigte darüber am ersten Abend und bat die Leute zu beten um eine Erweckung der christusähnlichen Liebe und Äußerung der Liebe in deutschen Familien. Einer kam auf mich zu, anschließend am Gottesdienst am Abend, weinend. Er sagte, ich habe eine aus der deutschsprachigen Schweiz geheiratet. Vor 3 Wochen wurde sie operiert an Krebs. Kurz vordem sie in den Operationssaal geschoben wurde, ihr Vater, der Herr, flog aus der Schweiz, um hier zu sein für die Operation, hat sie geküsst, hat sie umarmt und hat ihr gesagt, ich habe dich lieb, alle 3 zum ersten Mal in ihrem Leben. Und er weinte bitterlich, als er das sagte, und er sagte, ich habe keine Ahnung, dass das kulturell sein könnte. In der Familie sollten wir in großer Freiheit unseren Kindern zeigen, sagen, das frei äußern, wie sehr wir sie annehmen. Zu den beiden, die verheiratet sind und Kinder haben, habe ich schon mehrmals gesagt, ihr erzieht eure Kinder besser, als wir euch erzogen haben. Und das meine ich im Ernst. Ich beobachte sie. Ich bin so dankbar dafür und ich sag's ihnen auch, wie dankbar ich bin, zu beobachten, wie Phil und Randa mit den 3 kleinen Enkelinnen umgehen. Herrliche, herrliche Kinder. Und wie Ryan und Lennell mit den 3 Söhnen umgehen. Preist den Herrn. Sie überlegen sich, was sie tun. Sie erziehen sie. Und so eine feine Art, preist den Herrn. Viel besser, denke ich, als wir das bei ihnen gemacht haben. Bestätigung geben. Anerkennung geben. Dass sie wissen, von uns, bei uns sind sie geborgen. Das beginnt beim Stillen und endet nie, denke ich. Solange sie leben, dürfen wir unsere Freude über sie bekannt geben, an sie und auch unsere Dankbarkeit über sie bekannt geben bei anderen. Ich kam heim in die Staaten. Mein Vater nahm mich mit. Irgendwo, ich komme an, und da sagt mein Vater, das ist mein Sohn von Deutschland. Oh, von dir haben wir viel gehört. Dein Papa redet immer von dir. Der war immer stolz über das, was wir taten hier in Deutschland. Und ich war dankbar über seine Freude an uns. Ich will versuchen, das Gleiche zu tun bei unseren Kindern. Unsere Freude, unsere Dankbarkeit ihnen zu sagen und auch über sie zu reden im positiven Sinn, anstatt herabtuend. Wie viel Mal habe ich gehört, wie Eltern ihre Kinder schmähen, wie ihre Eltern ihre Kinder niedermähen, auch öffentlich vor anderen blamieren und sich dann fragen, warum die Kinder im Herzen mit großer Verletzung abdriften und weggehen. Ich habe einen guten Freund, einen Mann in Stuttgart, mit dem ich hunderte von Stunden gebetet habe. Wir waren Beter zusammen in der Gemeinde. Einmal, als ich über Kindererziehung sprach, sagte er, ja, nach der Züchtigung, mindestens 3 Tage lang mit ihnen habe ich nicht mehr gesprochen. Das war einfach so meine Regel. Würdest du dich wundern, wenn ich dir sage, dass keins von seinen Kindern dem Herrn folgte? Er hat sie verstoßen durch diese Art. Vielleicht, weil es bei ihm gemacht wurde. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die Kinder glaubten nicht. Hier ist ein gläubiger Mann. Und auf seine Beerdigung waren die Kinder aber nicht im Glauben. Und vielleicht deswegen verscheucht vom Glauben, weil er so hart mit ihnen umging. Ja, liebe sie durch Gebet, mit ihnen, für sie. Liebe sie durch ein aufrichtiges, vorgelebtes Vorbild, das prägt. Und liebe sie drittens durch Annahme und Bestätigung. Das nächste Thema für die nächste Stunde ist, liebe sie durch Korrektur, Disziplin und Züchtigung, weil die Route der Zucht die Dummheit austreibt. Kinder haben viel Dummheit im Herzen. Wir werden schon auch da manche Geschichten hören. Es ist ein guter Tag gewesen. Ich bin so dankbar für das Mittragen, das Mitbeten. Und ich bin auch erwartungsvoll über die Stunden, die wir noch heute Abend haben, auch morgen. Danke für diese Gelegenheit und für das Mittragen. Darf ich bitten, dass wir uns erheben zum Schlussgebet? O Herr Jesus Christus, wir sind dir so unendlich dankbar, dass du uns in unseren Ehen und Familien diese frohmachende Aufgabe gegeben hast, Kinder zu empfangen als großes Geschenk und Kinder zu nehmen aus deiner Hand als ein ausgeliehenes Geschenk an uns für eine kurze Zeit, sie für dich zu dir hin zu erziehen, damit sie Freude an dir gewinnen und anderen auch Freude machen in ihrem Umgang mit dir und mit ihnen. Wir bitten dich, vergib uns, wo wir versagt haben, und hilf uns, das weiter zu tun, was wir richtig gemacht haben, und Korrektur anzunehmen, wo wir Korrektur brauchen. Wir wollen dich bitten, dass in unseren Gemeinden und Familien ein Wunder geschieht. Das Wunder, dass mehr und mehr unsere Kinder die Leidenschaft gewinnen, den Weg mit dir zu gehen und auch ihre Kinder von dir als Geschenk zu empfangen und für dich zu erziehen. Es ist dunkle Zeit. Es ist Bedrohung überall in der Welt. Und wir bitten dich, bewahre unsere kostbaren Kinder. Bewahre für uns Großeltern unsere Enkelkinder. Halte sie fest an deiner Hand und gebrauche sie, wie du sie gebrauchen willst, wo du sie hinstellst. Wir beten dich darüber an. Und wir bitten dich, Herr, hilf, dass die Gemeinschaft, die wir genießen am Tisch und auch in den Stunden heute Abend, dir zur Ehre gereicht. Wir preisen dich füreinander, für diese herrlichen Stunden miteinander. In Jesu Namen. Amen.